Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und in dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das ja wie kaum ein zweites derzeit mehr Fragen aufwirft, als dass verlässliche Antworten darauf geliefert werden könnten. Schwankende Börsenkurse, eine scheinbar willkürliche Zollpolitik der USA, ein verabschiedetes 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur in Deutschland und dennoch nicht allzu optimistische Konjunkturprognosen. Es wird gerade viel herumgewirbelt in der Wirtschaft, sowohl bei uns als auch weltweit. Ja, und trotz oder gerade wegen der vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten wollen wir in dieser Folge die aktuelle Lage ja ein bisschen einordnen und auch den Blick in die berühmte Glaskugel wagen und schauen, wie sich die Situation für die Wirtschaft in Deutschland, vor allem auch im Hinblick auf das Handwerk, in den nächsten Monaten entwickeln wird oder entwickeln könnte. Dazu sitzen wir heute zu dritt zusammen und zwar zum einen mit Dr. Johann Quadmann, dem Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW. Hallo Herr Quadmann.
Guten Morgen Herr Südmeier.
Ja, und am dritten Mikro darf ich Professor Michael Grömmling begrüßen. Er ist Leiter des Clusters Makroökonomie und Konjunktur am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und zudem Professor für Volkswirtschaftslehre an der Internationalen Hochschule in Bonn. Und seit vielen Jahren begleitet er uns außerdem als Experte im Rahmen unserer Tarifverhandlungen. Hallo, Herr Professor Grömmling.
Hallo, Herr Südmeier. Schön, dass wir hier in Köln zusammenkommen.
Ja, Herr Professor Grömmling, wir haben Ende 2022 zusammen mit Ihnen schon einmal eine Lauschwerkstattfolge zur konjunkturellen Lage aufgenommen. Damals waren es vor allem die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise, die die Wirtschaft in Deutschland massiv beschäftigt haben. Seitdem hat sich die Lage in einigen Bereichen etwas beruhigt. Dafür sind viele neue Unsicherheitsfaktoren hinzugekommen und das auch durchaus in einem Ausmaß, dass man teilweise heute nicht weiß, welche Herausforderungen morgen noch Gültigkeit haben und welche übermorgen vielleicht neu aufploppen. Daher zum Einstieg die ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage: Wie beurteilen Sie die derzeitige wirtschaftliche Gesamtlage aus deutscher Sicht?
Nun, wir befinden uns seit 5, 6, 7 Jahren in einer bewegungslosen Ökonomie. Nach den starken Einbrüchen, die wir 2020 durch die Lockdown-Maßnahmen, durch das weltweite Chaos im Gefolge der Pandemie erlebt haben, kamen wir zwar relativ schnell wieder zurück, aber all die Probleme, die mit dem Krieg in der Ukraine einhergehen, der Energiepreisschock, die dadurch schon vergiftete Weltwirtschaft hat sicherlich mit der neuen US-Regierung eine neue Eskalationsphase bekommen und in der Situation müssen wir uns zurechtfinden. Und in dieser Schockstarre steckt die deutsche Wirtschaft derzeit fest.
Kann man irgendwie sagen, so welches sind so jetzt die Hauptfaktoren, vielleicht auch an Sie beide, die aktuell die wirtschaftliche Entwicklung ja in Deutschland am meisten beeinflussen?
Nun, wir haben einmal das Problem, dass wir seit geraumer Zeit von einem ehedem schwachen Welthandel abgekoppelt sind. Das kannten wir so über lange Zeit gar nicht. Die deutsche Exportkonjunktur ist immer im Rhythmus der Weltkonjunktur gelaufen und das scheint sich die letzten Jahre aufgelöst zu haben. Sprich, das ehedem schwache Wachstum der Weltwirtschaft kommt bei uns nicht mehr so stark an, wie wir das früher gewohnt waren. Das ist eine Frage der globalen Fragmentierung, sprich es bilden sich geopolitische Blöcke, in denen stärker gehandelt wird. Wir haben den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit durch höhere Regulierungskosten, höhere Arbeitskosten, höhere Energiekosten, sprich die Auslandsflanke unserer Volkswirtschaft funktioniert nicht. Zum Zweiten, im Gefolge all der Störungen in den letzten Jahren, und letzten Jahre heißt möglicherweise die letzten 10 Jahre, das begann mit der ersten Trump-Administration, die uns bereits sehr stark zugesetzt hat, dann die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, das Auseinanderlaufen von Volkswirtschaften, das führt dazu, dass wir im Inland eine massive Investitionskrise haben. Die Größenordnungen, die wir errechnet haben, laufen darauf hinaus, dass wir in den letzten 5, 6 Jahren 250 bis 300 Milliarden Euro weniger investiert haben, als wir das unter normalen Bedingungen getan hätten. Und das fehlt uns einmal als konjunktureller Schwung und das fehlt uns aber auch nach vorne gerichtet über lange Zeit als Produktionspotenzial. Und drittens, der Konsum kommt nicht in Schwung. Das sollte uns nicht verwundern im Gefolge der Pandemie, wenn Geschäfte geschlossen werden, dass die Konsumkonjunktur leidet. Auch im Gefolge der Ölpreisschocks, der Energiekostenschocks, die ja das Jahr 2023 sehr stark geprägt haben, sollte uns es uns nicht verwundern. Aber jetzt, die Inflationsrate ist zurückgegangen von 6 auf nunmehr 2%. Wir hatten doch deutliche Nominallohnsteigerungen, die mit einer erheblichen Verbesserung des Kaufkraftpotenzials der Verbraucher einhergegangen ist. Und trotzdem kommt der Konsum nicht in Schwung. Die Menschen sind verunsichert hinsichtlich der Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und entsprechend halten sie das Geld zurück. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Außenhandel läuft nicht. Wir haben eine massive Investitionskrise. Der Konsum kommt nicht in Schwung. Und das sind letztlich die Probleme, die uns derzeit auf dem Boden halten.
Diese multikausalen Krisenherde, das ist auch das, was sich dann im Tischlerhandwerk bemerkbar macht.
Na, das Tischlerhandwerk hängt ja jetzt nicht in erster Linie an der Außenkonjunktur, sondern eher an der Binnenkonjunktur. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die vom Export abhängig sind und auch von den Verwerfungen auf den großen Linien durchaus betroffen sind. Das Gros des Geschäfts bildet sich aber eben im Inland ab, weshalb sich das dann indirekt eben auswirkt. Wir sehen in den Konjunkturumfragen, wir haben jetzt eine recht frische Konjunkturumfrage aus Frühjahr 2025, aber auch, dass trotz des politischen Wandels, also der Wechsel der Regierung jetzt gerade, die anfängliche Euphorie über das Aus der Ampelkoalition, es war ja fast eine Euphorie, dass das vorbei ist, dann auch eine Menge Realismus erfahren hat durch die Koalitionsverhandlungen und das, was dann auch umgesetzt wurde und die Erwartungshaltung deswegen auch schon wieder relativiert sind. Also wir sehen jetzt gerade nicht den großen Optimismus aufblühen am Markt, sondern eher die Frage, was da eigentlich jetzt kommt. Ein spannender Indikator, der gerade auch schon erwähnt wurde, ist der der Investitionen. Also wir sehen in dieser Konjunkturumfrage auch, dass die Investitionen deutlich zurückhaltender geplant werden und sich zu 75% auf Ersatzinvestitionen fokussieren. Das heißt, es geht nur noch darum, das Alte durch Neues zu ersetzen. Es wird aber deutlich weniger nach vorne in neue Technologie investiert. Das zeigt auch eben auch eine gewisse Zurückhaltung, die sich dann eben da abbildet. Und dann haben wir natürlich den großen Unterschied zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern Möbel- und Innenausbau und der Bautischlerei. Die letztere hängt natürlich unmittelbar auch am Wohnungsbau, der nun bekanntermaßen in den letzten Jahren sehr gelitten hat, wo auch noch offen ist, wie das wieder jetzt in den Schwung kommt. Und wir sehen bei den Bautischern eben auch, dass die Zahlen dort in Summe deutlich schlechter sind als bei den Innenausbauern, Möbelbau, die auch im privaten Segment durchaus noch Kunden haben. Das ist häufig wirklich zahlungskräftige Klientel. Die sind jetzt nicht völlig konjunkturunempfindlich, aber etwas unempfindlicher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, im Innenausbau ist es noch verhältnismäßig stabil. In der Bautischlerei, also Fenster, Türen, Böden, da sehen wir doch eine deutlich stärkere Zurückhaltung. Die Hoffnung, die wir jetzt jedenfalls seitens des Verbandes durchaus äußern können, ist, mal ungeachtet der Frage, wo das Geld, welches in diesen Paketen jetzt geschnürt wird, herkommt, ob und von wem es mal irgendwann zurückbezahlt werden muss. Diese Frage, die können wir da regelmäßig alle 4 Jahre mal mit einem Kreuz bei Wahlen beeinflussen, aber ansonsten können wir das im Kleinen eben nicht. Ungeachtet der Frage, wo das Geld herkommt, kommt jetzt aber eine Menge Geld auf den Markt. Das wird zwangsläufig auch zu einer Belebung führen. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Ausgaben eben vernünftig gesteuert werden, nicht auf mal zu Preisexplosionen in einzelnen Segmenten führen, weil auf mal die Geldtöpfe offen sind und dass auch die Vergaben bei den Städten, die Vergabestellen überhaupt in der Lage dazu sind, die Sanierung von, ich sag mal, 50 Schulen in einer Stadt überhaupt organisatorisch bewerkstelligen zu können. Also das Geld, das da ist, ist ja schön, ist aber dann erstens sinnvoll auch zu verplanen und zweitens dann auch die Arbeiten überhaupt umsetzen zu können angesichts des Fachkräftemangels. Das sind schon noch ein paar große Herausforderungen. Bezogen auf die Frage zur Konjunktur erwarten wir aber, dass durch diese Pakete eben auch eine Belebung des Marktes da erfolgen wird und der Wohnungsbau zwangsläufig auch irgendwie angeworfen werden muss, weil wir eben an der Stelle einen dringenden Bedarf haben. Ne? Also da wird die Politik Lösungen finden müssen. Und von daher denke ich, dass sich das Geschäftsfeld auch für die Bautischler in den nächsten Monaten bis Jahren jedenfalls da doch deutlich verbessern wird.
Wenn man mit einer aktuellen Krise umgehen möchte, dann schaut man ja durchaus auch schon mal zurück, ob sowas in der Vergangenheit schon mal gab. Die Situation, wie wir sie momentan haben, gibt es in der Vergangenheit irgendetwas Vergleichbares, woraus man da lernen kann?
Nun, Deutschland ist in der Tat ein tolles Forschungsfeld, um Strukturwandel und Probleme im Strukturwandel zu erkennen. Ich erinnere daran, welch hohe strukturelle, langlebige Arbeitslosigkeit Deutschland über lange Zeit geprägt hat, welche Probleme wir hatten, den Strukturwandel der 70er, 80er Jahre zu bewältigen und auch die Wiedervereinigung, der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft ist ja in der Tat eine Phase, aus der man lernen kann, was nicht gemacht werden darf. Aber gleichwohl erscheint die gegenwärtige Kombination aus Anpassungslasten, erscheint mir auch mit Blick auf meine über 30-jährige Berufstätigkeit doch eine Kombination, die für mich zumindest in ihrer Schnelligkeit, in ihrer Wucht doch Neues bringt. Das ist zum einen das Orientieren und das Desorientieren in einer doch völlig neuen globalen Welt. Klar haben wir auch den Fall des Eisernen Vorhangs erlebt, aber das waren ja Aufbrüche nach vorne, die mit Zuversicht einhergingen. Und das, was derzeit passiert, ist ja genau das umgekehrt, dass an vielen Ecken der Welt Konflikte so offen zutage treten, die einen doch sehr vorsichtig in die Zukunft schauen lassen müssen. Zum Zweiten das Thema Transformation, klimabedingte Transformation der Volkswirtschaft, technologische Transformation der Volkswirtschaft. Johann, du hattest das vorhin angesprochen. Das Thema, dass wir vorwiegend im Bereich der Ersatzinvestitionen unterwegs sind und weniger Luft und auch Zuversicht haben, uns in Neues hineinzubewegen, das muss sich ändern, sonst fällt der Standard zurück. Das gilt nicht nur für den Bereich der Klimatechnologien, sondern für die gesamte Palette der Technologie, die eine Volkswirtschaft aufrufen muss. Und am Ende des Tages reden wir bei vielen Sachen auch über die Versorgung von 84 Millionen Menschen hier im Land. Zum Dritten sind es die Herausforderungen durch die Demografie. Das ist meiner Meinung nach immer noch ein brutal unterschätztes Thema, dem auch im jetzigen Koalitionsvertrag, Johann, wir schauen uns in die Augen mit Blick auf Sozialabgaben, dem da nicht gebührend Rechnung gezollt wird. Das sind Herausforderungen, die können so abrupt und auch disruptiv kommen, wie wir das uns in Teilen noch gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, mit diesen drei großen Themen und insbesondere ja die geopolitischen Verwerfungen, ja, die uns ja jeden Früh beim Blick aufs Handy Neues überraschen, ja, das ist doch etwas für mich zumindest fast Einzigartiges, ja, diese Kombination aus Anpassungslast.
Michael, ich habe dazu eine Frage. Erleben wir gerade an der Stelle, du hast eben schon ein paar Ds gebracht, Demografie, Deindustrialisierung, erleben wir gerade auch eine Deglobalisierung? Erleben wir eine Rückkehr der Entwicklung der letzten Jahrzehnte durch Abschottung der Märkte, durch neue Blockbildungen, die sich gerade auf dem Globus vollziehen?
Ich glaube, der Ausgangspunkt all dessen war bereits die globale Finanzmarktkrise.
2009 war die.
2009 und der Übergang in die europäische Staatsschuldenkrise. Spätestens mit der Zeit war offen, dass dahinter auch geopolitische Probleme stehen, die sich dann verstärkt haben. Das war einmal das fatale Jahr 2016, Brexit-Entscheidung und gleichzeitig die neue US-Administration, die angetreten ist, vieles aufzukündigen, was in meiner Wahrnehmung die Welt doch erheblich reicher gemacht hat in den vorhergehenden 5-6 Dekaden. Und das hat sich fortgesetzt. Auch die Pandemie war nicht angetan, das globale Miteinander zu stärken. Und nicht zuletzt jetzt die Spannungen, die sich über die letzten 10 Jahre einmal zwischen den USA und China aufgebaut haben, zwischen Europa und China aufbauen. Der Krieg mit der Ukraine, die Selbstverständlichkeit für den Zugang zu wichtigen Rohstoffen, die ein rohstoffarmes Land wie Deutschland schlichtweg braucht. Ja, all das sind doch Indikationen, die zeigen, dass das globale Miteinander nicht mehr so funktioniert, wie wir es über lange Zeit als eine weltoffene Volkswirtschaft gewohnt waren. Und ich hatte bereits angesprochen, dass wir ein Stück weit auch abgekoppelt sind von diesem ehedem schwach laufenden Welthandel. Und das ist, glaube ich, ein ernstes Thema. Warum kommen Waren made in Germany nicht mehr mit der Begeisterung, mit der Notwendigkeit in vielen globalen Märkten an, wie wir das auch, ich wiederhole mich, über lange Zeit gewohnt waren? Und es gibt Untersuchungen, die dahingehend laufen, dass die Geopolitik auch Handelsströme umlenkt, umleitet, dass sich politisch näher stehende Länder im Positiven wie im Schlechten, dass die sich auch ökonomisch stärker miteinander verflechten. Und das ist etwas Neues. Deutschland hatte über lange Zeit mit vielen Ländern Kontakte und die scheinen sich doch nicht mehr so mit dem Schwung zu zeigen, wie wir das auch ein Stück weit nötig haben.
Ist diese Verlagerung, du sagst, deutsche Produkte kommen nicht mehr so auf dem Weltmarkt an, wie wir das früher gewohnt waren, ist das nur eine Frage von politischer Steuerung oder hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass deutsche Produkte im internationalen Vergleich nicht mehr so innovationsfreudig sind oder so innovativ sind, wie sie in der Vergangenheit mal waren? Meine Frage wäre, ist das auch eine Frage der Innovation, dass die Produkte einfach weniger attraktiv sind als in der Vergangenheit?
Hier im Institut der Deutschen Wirtschaft führen wir seit geraumer Zeit internationale Patentanalysen durch und die zeigen in der Tat, dass wir zwar jetzt nicht schwächer werden, aber andere stärker werden. Okay. Und damit öffnet sich ja auch die Schere. Ja, ich bin vorsichtig. Ich bin seit gut 30 Jahren mit dem Thema Strukturwandel, Deindustrialisierung unterwegs und gab es immer wieder Diskussionen. Halten wir Anschluss? Ist Deutschland nur noch eine Basarökonomie, die im Ausland fertigen lässt? Sind wir eine Old Economy und vieles andere mehr? Das hat sich doch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir in wichtigen Märkten präsent waren, auch mit innovativen Produkten. Das ist uns immer gelungen und daran glaube ich auch, dass wir in vielen Märkten das schaffen. Wir werden das auch in der Automobilindustrie schaffen. Das Problem ist nur, dass Märkte nicht mehr so offen sind. Ja, das Thema Technologie ist auch eine Frage der Offenheit. Deutsche Automobilindustrie muss in China weiter präsent sein, nicht nur um eigene Produkte da zu kaufen, sondern insbesondere an den mittlerweile gewaltigen chinesischen Technologiezyklen teilzunehmen. Und das wird sich zeigen, inwieweit letztlich auch weitere geopolitische Konflikte den internationalen Know-how-Transfer, das internationale Miteinander auch in der Innovationstätigkeit, ob das auch vergiftet wird, wie wir das derzeit beim Warenaustausch sehen.
Also habt ihr für das Thema Innovation mit den Patenten eben auch einen harten Indikator, könnt das daran ablesen und dann ist es aber auf zweiter Ebene durchaus auch ein Thema politischer Steuerung, wie weit man dann eben auch technologieoffen miteinander umgeht.
Es sind Fragen der Technologieförderung, es sind Fragen der Innovationsförderung, es sind Fragen letztlich aber auch des Rohstoffzugangs. Ja, wir erleben das in Deutschland oft, dass Sachen hier erfunden werden und aufgrund von Ressourcenbeschränkungen, sei es fehlende Mitarbeiter, sei es fehlende technische Kapazitäten, seien es auch fehlende Basisressourcen, dass wir die Produkte dann am Ende des Tages hier nicht produzieren.
Oder seien es auch zu hohe Lohnnebenkosten.
Oder seien es zu hohe Regulierungslohnkosten, Energiekosten und die ganze Palette, die wir letztlich hier auch finanzieren müssen.
Aber da kam eben der Nebensatz, dass du für die Automobilindustrie da durchaus noch Licht am Ende des Tunnels siehst. Also ihr schreibt das noch nicht ab, ne?
Definitiv nicht, definitiv nicht. Es gab immer Phasen, wo Unternehmen unter erheblichem technologischen Anpassungsdruck waren. Und ich denke, die Unternehmen haben Substanz und auch das Know-how, um sich in diesen Bereichen zu behaupten. Ob das für alle Automobilunternehmen gilt, bleibt abzuwarten. Aber ich sehe das am Ende des Tages auch als einen offenen Prozess.
Sie hatten gerade die Inflationsrate schon mal angesprochen. Die lag in den vergangenen Monaten bei 2,3% und damit nur knapp über dem von der Europäischen Zentralbank für ein stabiles Preisniveau angestrebten Wert von durchschnittlich 2%. Heißt das, dass wir da insgesamt wieder in einem stabilen Fahrwasser unterwegs sind, was die Inflation anbelangt?
Das wird sich zeigen, wie sich letztlich die Einflussgrößen von Inflation ändern. Da haben wir zu Hause hausgemachte Einflussgrößen über Arbeitskosten, Das kann auch ein Inflationstreiber sein. Insbesondere haben wir das ja stellenweise im Dienstleistungsbereich erlebt über Erhöhung von Mindestlöhnen, über Zweitrundeneffekte, wie sich letztlich dann andere Kostenschocks im inländischen Arbeitskostengefüge weitertreiben. Aber wir dürfen auch das Thema Rohstoffkostenschocks oder, was derzeit auch ein Thema ist, internationale Transportkosten und vieles andere mehr, das können wir nicht ausblenden. Das müssen wir mitdenken, dass wir auch in absehbarer Zeit Kostenschocks, externe Kostenschocks hier in der Volkswirtschaft zu verkraften haben und damit dann ähnlich vorsichtig umgehen müssen, wie wir das jüngst auch gelernt haben. Also das Thema ist nicht weg. Inflation hat auch einen mittel- bis langfristigen Charakter. Die Argumente, die wir gerade eben diskutiert haben, Demografie wird unterm Strich inflationär wirken. Das Thema Transformation wird unterm Strich inflationär wirken, wenn wir Themen wie Energieverteuerung zur Lenkung einsetzen. Und nicht zuletzt ist auch das gesamte geopolitische Theater, was da stattfindet. Und Theater ist bei der Gelegenheit ein freundlicher Begriff. Ich könnte da ganz andere Begriffe auch mir einfallen lassen. Ja, das ist ja auch nicht angetan, dass Vorleistungen, die wir aus dem Ausland brauchen und Rohstoffe, dass das mit den Preisstrukturen zugänglich sein wird, wie wir das über lange Zeit gewohnt haben. Also das, der Tiger Inflation ist derzeit im Käfig. Aber da gibt's doch einige, die da mit einem offenen Schlüsselbund durch die Gegend hüpfen.
Michael, ich erinnere mich an deinen Vortrag bei uns auf der Tarifklausurtagung, wo es nicht nur um die Inflation ging, das war der eine Faktor, über den wir gesprochen haben, aber es ging auch um den Preisindex, der sich ja in den letzten Jahren, so seit 2020, auch in eine interessante Richtung entwickelt hat. Auch wenn sich die Inflation jetzt wieder gefangen hat, ist der Preisindex ja gemessen an den Vorjahren doch relativ hoch gestiegen. Ist das echter Wohlstandsverlust, den man in diesen Kurven sieht?
Ja, Johann, du sprichst ein ernstes Thema an. Wenn wir Ökonomen und über Inflation reden, reden wir, wie Sie es angesprochen haben, Herr Südmeier, reden wir über Inflationsraten. Was aber Menschen im Blick haben, und das habe ich ja auch im Blick, wenn ich derzeit irgendwo in ein Restaurant gehe und mich dann doch über den einen oder anderen Preis wundere, dass Menschen auch im Preisniveau denken. Und da haben die letzten 5 Jahre, ja, die Verknappungen durch die Pandemie, die Kostenschocks durch höhere Energiekosten, Regulierungskosten und vieles andere mehr, haben uns ja doch in eine andere Preisebene gehoben, an die wir uns erst gewöhnen müssen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben das gemerkt bei der US-Wahl, wie Trump letztlich dieses Thema Inflation spielen konnte. Ob das ökonomisch richtig war, ist eine andere Sache. Aber diese Befindlichkeit, das Mitdenken, dass wir in einer anderen Preisebene angekommen sind durch diese Schocks und dass das erst von den Menschen gelernt, gewohnt werden muss, das müssen wir mitdenken. Und da reicht der alleinige Verweis auf die Inflationsraten, reicht da nicht aus. Das ist ein gutes Signal, dass wir die Inflation wieder im Zielbereich haben. Das hilft uns auch in den Gewöhnungseffekten, aber die müssen wir mitdenken und ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn wir sie ignorieren.
Ist denn dieser gestiegene Preisindex, also im Durchschnitt ist der Preisindex gestiegen, das habe ich verstanden, das ist klar, aber wie verteilt sich das dann auf die unterschiedlichen Warengruppen? Also gerade das Thema Gastronomie angesprochen, das wird ja dann gerne gewählt, das Beispiel, was da besonders spürbar wird, das typische Abendessen zu zweit, wo man die Preise kennt oder kannte und dann wieder neu lernen darf. Ist das auf einzelne Segmente beschränkt oder ist das in einzelnen Segmenten besonders hoch oder ist auch der durchschnittliche klassische Warenkorb des Durchschnittsverbrauchers, ist es da auch in gleichem Maße zu beobachten?
Also wir hatten zumindest die Inflationseffekte auf breiter Front zu sehen. Was wir derzeit sehen, sind die Preisanstiege im Dienstleistungsbereich. Du hattest den Gastronomiebereich angesprochen, da sieht man es, aber auch im Bereich von Handwerksleistungen. Das sind letztlich die Folgen dessen, dass Inflation, der in Teilen der Volkswirtschaft ankommt, dann letztlich auch in anderen Bereichen nachwirkt.
Es gibt ja auch Steuerungsmechanismen. Die Europäische Zentralbank hat im April den Leitzins erneut gesenkt von 2,5 auf 2,25%. Ist das ein richtiges Zeichen, richtiges Signal für die Betriebe und auch für die Verbraucher?
Nun, es gibt in Anbetracht der Inflation, die sich momentan mit rund 2% wieder im Zielbereich befindet, gibt es von der Seite in der Tat gute Argumente. Die Zinserhöhungen, die notwendig waren, um die Zweitrundeneffekte in den Zeiten der Energiepreisschocks zu vermeiden, diese Politik zu beenden. Wir sind also wieder in Inflation im Normalbereich und wir sehen tatsächlich ernste konjunkturelle Belastungen, die die Investitionstätigkeit bedrücken. Und da mag die Zinssenkung, Johann, du hattest es angesprochen, im Baubereich durchaus hilfreich sein.
Das Handwerk ist mit über 1 Million Betrieben und circa 5,6 Millionen Beschäftigten eine bedeutende Säule der deutschen Wirtschaft. Was muss passieren, damit das auch so bleibt?
Nun, Arbeit gibt es ja genug. Also es ist ja nicht so, dass uns die Arbeit ausgeht. Wir sehen ja Investitionsdefizite, egal wo wir hinschauen. Wir haben die Notwendigkeit für energiepolitische, energierelevante Investitionen. Also Arbeit geht uns nicht aus und damit ist auch die Nachfrage für Handwerksleistungen da. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass ja die Wohnbevölkerung weiter zunehmen wird. Entgegen all den Prognosen, die wir über lange Zeit hatten, dass die Wohnbevölkerung insgesamt zurückgehen wird. Das wird voraussichtlich ja in Deutschland nicht der Fall sein. Demografische Anpassungslast heißt, dass uns die Anzahl der Erwerbstätigen, der Erwerbsfähigen zurückgeht. Aber die Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, die Notwendigkeit, Wohnraum zu sanieren, zu modernisieren und all das, was da mit dazugehört, eine Bevölkerung von möglicherweise 85 Millionen Menschen zur Mitte der nächsten Dekade zu versorgen. Ich denke, da gibt es genug Arbeit und die sollte uns nach vorne gerichtet auch zuversichtlich stimmen.
Ich sehe das ähnlich. Also ich sehe auch, dass wir mit dem Fachkräftemangel, den haben wir noch gar nicht in allen Auswirkungen zu spüren bekommen. Wir sind ja gerade erst mit dem ersten Fuß in der Tür und haben dann in den nächsten Jahren noch eine ganz große Entwicklung vor uns. Das heißt aber eben auch, dass Handwerker eine zunehmend rare Ware werden oder auf einen guten Markt treffen, weil die Nachfrageseite, wie gerade schon geschildert, durch die alternde Bevölkerung durchaus noch da ist. Das heißt also, wir werden auf genügend Nachfrage stoßen und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass das Handwerk grundsätzlich nicht vor schwierigen Zeiten steht. Jetzt die Verwerfung, die wir gerade haben, gerade Investitionen im Baubereich, da sind gerade Themen, die auch Firmen an die Grenze führen. Das will ich gar nicht kleinreden, aber ich denke, dass perspektivisch das Handwerk da durchaus sehr optimistisch in die Zukunft gucken darf.
Sie hatten das vorhin schon angesprochen, mit den 500 Milliarden Sondervermögen ist erstmal potenziell sehr viel frisches Geld auf dem Markt. Ist das der Startschuss für eine Trendwende in der Bauwirtschaft? Beziehungsweise was muss passieren, damit auch das Tischlerhandwerk und das Handwerk insgesamt davon profitieren kann?
Also ganz grundsätzlich, das Geld, was da auf den Markt kommt, ich hatte es eben schon geschildert, ist ja schön, wenn die Investition getätigt werden kann, aber trotzdem muss dann auch die Leistung in der Praxis erbracht werden können. Das hat mehrere Stufen, das System, das hat, wie eben geschildert, wenn man jetzt in einer Stadt eine bestimmte Anzahl Schulen sanieren möchte, dann muss man erstmal als Kommune in der Lage sein, diese Leistung überhaupt entsprechend auszuschreiben, die Vergabe zu steuern, die Bauleistung zu steuern und dann auf genügend Handwerker zu treffen, die diese Leistung auch in vernünftigen Zeitrahmen durchführen können. Das sind ja jetzt durchaus ein paar Komponenten in der Kette, die nicht selbsterfüllend sind. Grundsätzlich aber wird das den Markt beleben. Was die konkrete Partizipation des Handwerks an dieser Entwicklung angeht, haben wir gerade so ein bisschen Sorgen. Wir haben jetzt ein Beispiel, was möglicherweise Schule machen wird. Also in dem Fall geht es um die Sanierung von, ich meine, circa 50 Schulen in einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag insgesamt. Und das soll nicht mehr über Teillose vergeben werden, wie es die VOB eigentlich vorsieht, also damit möglichst auch kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen sich an Ausschreibungen beteiligen können. Also aufgeteilt nach einzelnen Handwerksleistungen, auf die dann isoliert geboten werden kann, sondern die adressieren, die möchten primär GUs, Generalunternehmer adressieren, die dann eben das Stück Schulsanierung, auch noch funktional ausgeschrieben, dann schmaler ausgeschrieben werden kann und der Vergabeaufwand sich für die Stadt in Grenzen hält. Jetzt muss man sagen, natürlich sind die Vergabestellen in der Stadt nicht darauf ausgelegt, dass auf mal in dem Volumen eben saniert und umgebaut werden soll. Die Kapazitäten sind schlicht nicht da. Die Realität muss man eben auch sehen. Aber bei einer Vergabe über Generalunternehmer besteht natürlich eine sehr hohe Gefahr, dass das örtliche Handwerk, auch die lokalen Gewerbesteuerzahler in dem Fall, dann von diesen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Und da versuchen wir gerade auch etwas gegenzusteuern, um dafür zu sensibilisieren, dass die Interessen des Handwerks, des regionalen Handwerks an der Stelle nicht komplett auf der Strecke bleiben.
Ja, und die Struktur dafür geschaffen wird, dass das entsprechend verteilt werden kann.
Genau.
Ja. Demografie, das Stichwort ist jetzt schon mehrfach gefallen. Sehr viele Betriebe, nicht nur im Tischlerhandwerk, stehen schon jetzt oder dann in den nächsten Jahren vor der Herausforderung, nicht nur Fachkräfte, sondern vor allen Dingen auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Leider ist absehbar, dass da bei vielen die Suche erfolglos bleiben wird. Auf was müssen wir uns da einstellen und wie wird das den Wirtschaftsstandort Deutschland verändern?
Also wir beschäftigen uns bei uns im Haus bei Tischler NRW ja schon sehr lange mit diesem Thema, wie sich die Demografie natürlich bei den Mitarbeitern auswirkt, aber nicht zuletzt auch bei den Betriebsinhabern. Das heißt also, wie viele Betriebsinhaber stehen eigentlich gerade vor ihrer Verrentung und wie planen die hinterher mit ihrem Betrieb umzugehen? Da gibt es jetzt erstens verschiedene Zahlen zu, die man hart ablesen kann. Also das Alter von Betriebsinhabern lässt sich statistisch erfassen, auch wenn es jetzt in der Umsetzung gar nicht so einfach ist, aber es geht. Das haben wir auch gemacht. Die Alterskurve zeigt natürlich ab Mitte 50 einen deutlich überproportionalen Bestand an Unternehmen, die in der Größenordnung von Unternehmern geführt werden. Das heißt, wir haben die Abbildung der demografischen Kurve naturgemäß auch unter den Betriebsinhabern. Und weitere Umfragen bestätigen dann das, was sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat, dass also die übliche Betriebsübergabe innerhalb der Familie bei weitem nicht mehr der Regelfall ist. Es gibt also Erhebungen seitens des Zentralverbands des Handwerks oder des Heinz-Piest-Institutes, die zu der Schlussfolgerung kommen, dass in den nächsten 10 Jahren 50% der Betriebe zur Übergabe anstehen, von denen 50% hoffen, übergeben zu können. Umgekehrt besprochen, hoffen 25% vom Gesamtkuchen planen schon gar nicht mehr mit einer Übergabe, nach diesen Aussagen jedenfalls. Und bei den 25%, die übergeben möchten, ist die Übergabe auch noch nicht geglückt. Auch da gibt es noch einige Klippen zu umschiffen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass wir jetzt diesen sich abzeichnenden Abgang an Betrieben, also wir reden ja dann von einem nominellen Abgang von Betrieben, dass sich der auffangen lassen wird durch überproportionale Existenzgründung. Diese Entwicklung ist nicht absehbar an der Stelle, weshalb wir davon ausgehen, dass sich der Bestand der Betriebe verringern wird. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Tischlerhandwerks dagegen nicht. Also das heißt, der Markt wird sich anders verteilen. Er verteilt sich ja auch schon in den letzten Jahren immer etwas mehr zugunsten etwas größerer Betriebe. Die kleineren unter 10 Mitarbeitern sind immer noch bei weitem die Mehrzahl der Betriebsinhaber. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Die werden auch nicht verschwinden, ne? Aber es werden weniger. Und die Konzentration der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei den größeren Betrieben nimmt eben zu an der Stelle. Das führt zu einer Veränderung. Aber ich gehe davon aus, dass wir rein in Zahlen gemessen in den nächsten 10 Jahren 20-30% weniger Tischlerbetriebe haben, die dann ungefähr den gleichen Markt noch bearbeiten.
Das heißt, die Betriebslandschaft wird sich entsprechend verändern. Mehr Beschäftigte in weniger Betrieben. Was heißt das beispielsweise auch für uns als Berufsorganisation?
Gut, wir müssen natürlich als Verband auf solche Entwicklungen auch reagieren. Also der Beratungsbedarf von größeren Betrieben ist jetzt nicht 100% deckungsgleich mit dem Beratungsbedarf kleinerer Betriebe, weil die durch eine ausdifferenziertere Firmenhierarchie eben auch differenzierteres Wissen im eigenen Haus abbilden. Da müssen wir uns auch überlegen, wie adressieren wir die Betriebe, dass Verbandsmitgliedschaft für diese Betriebe nach wie vor attraktiv bleibt. Mit solchen Themen beschäftigen wir uns. Na klar spielt das Thema Technologie dabei eine Rolle. Bis hin zu einem, also ich bin jetzt kein KI-Apostel und auch nicht nur unkritisch, was dieses Thema angeht, aber es wird ja kommen, beziehungsweise es kommt schon, es ist ja schon da. Und es wird auch in den organisatorischen Prozessen in Handwerksbetrieben, auch wenn es ein Handwerk ist und von Hand ausgeübt wird, drumherum in den organisatorischen Prozessen wird es da auch viel Potenzial geben, dass solche Technologien zum Einsatz kommen. Und ich denke, an der Stelle können wir Klein- wie Großbetriebe durchaus unterstützen und werden uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Das hier als ein Beispiel dafür, dass wir unser Beratungsportfolio und unser Dienstleistungsportfolio an der Stelle auch ein bisschen abklopfen müssen. Und auf der anderen Seite geht es dann auch ums schnöde Geld. Weniger Betriebe heißt dann eben auch nach der Beitragsarithmetik, die wir haben, dass Beiträge nicht mehr in gleichem Maße kommen, weil es gibt Grundbeiträge, die pro Betrieb gezahlt werden, Zusatzbeiträge nach Lohnsummen, die dann wieder gedeckelt sind. Die Details, die gehen hier, glaube ich, zu weit. Aber es führt auch dazu, dass wir auch bei der Finanzierung von Verbandsstrukturen auch vor Herausforderungen stehen. Die kann man bewerkstelligen. Man darf die Augen davor nicht verschließen. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und überlegen, wie richten wir uns darauf ein und wie bauen wir einen Verband so auf, dass er auch in 10 Jahren noch die relevanten Leistungen nach außen abbilden kann, attraktiv bleibt und gleichzeitig finanziell die Betriebe nicht zu sehr schröpft, um dieses böse Wort mal zu nehmen, weil auch bei Beitragsschrauben, der alte Satz gilt, nach fest kommt lose. Irgendwann reißt sie.
Ja. Diese Nachfolgeproblematik, lässt sich das auch auf die gesamtdeutsche Wirtschaft übertragen? Heißt das, wir haben dann möglicherweise ein paar mehr größere Player und dafür weniger kleinere Player? Oder wie sieht es da aus?
Also zunächst, die Nachfolgeproblematik ist ja nichts Neues. Die sehen wir seit geraumer Zeit hier wirken. Das ist auch im Industriebereich sichtbar. Das sehen Sie beispielsweise auch daran, dass Firmen aufgekauft werden von ausländischen Investoren, weil sich dann oftmals im Inland kein entsprechender Investor finden lässt. Das ist nichts Neues und das wird aber mit den Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, wird sich das fortsetzen. Ob aus dieser Situation heraus in einzelnen Wirtschaftsbereichen ganz unterschiedliche Wege beschritten werden, das wird sich zeigen. Ich denke, im Industriebereich kann man sich vorstellen, dass es eher zu einer Konzentration führt. In anderen Bereichen, dienstleistungsoffenen Bereichen, kann es durchaus in die andere Richtung laufen. Also all das ist offen. All das wird auch, wie du gesagt hast, Johann, durch Technologien, die in den einzelnen Wirtschaftsbereichen ganz unterschiedlich wirken, nochmal ganz unterschiedliche Akzente und Notwendigkeiten setzen.
Wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt. Es gibt oder gab jetzt in den letzten Jahren einige Verwerfungen, die wir in den, sag ich mal, vergangenen 30, 40 Jahren so nicht kannten. Ging es uns zu gut? Hat uns unser Wohlstand so ein bisschen ja, satt und träge gemacht? Und erleben wir jetzt so ein bisschen die Quittung dafür?
Nein, also das Bild teile ich überhaupt nicht. Das, was passiert im globalen Rahmen, das, was mit dem Krieg in der Ukraine passiert ist, das haben wir nicht selbst zu verschulden. Die US-Administration oder zumindest die Art und Weise, wie sie auftritt und ja nicht nur den Europäern, den Deutschen gegenüber, sondern auch den direkten Nachbarn und vielen anderen Ländern. Ja, wie hätte man sich darauf vorbereiten sollen? Das ist jetzt nicht das Aufwachen in einer Wohlstandswelt, die irgendwie falsch war. Ich würde eher sagen, das, was momentan passiert, das passt nicht in die Zeit und passt nicht in aufgeklärte Gesellschaften. Klar, man würde viele Entscheidungen der Vergangenheit mit dem Wissen von heute anders treffen. Aber das ist das Wesen der Menschheit, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt, im Guten wie im Schlechten. Und derzeit sind es offensichtlich eher die Belastungen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben und denen wir auch am Ende des Tages nur mit einer wirtschaftlichen Stärke begegnen können. Und wirtschaftliche Stärke heißt, dass wir unsere Wachstumsfaktoren pflegen, dass wir Sorge dafür tragen, dass Unternehmen investieren können, dass Unternehmen investieren wollen, und zwar nicht nur in Sachkapital, sondern auch in das Humankapital ihrer Mitarbeiter, dass wir Infrastrukturen modernisieren und dass wir Unternehmen in die Lage versetzen, auch am innovativen Rand, der nun mal in einer offenen Welt an vielen Stellen der Welt gesetzt wird, dass wir an diesem offenen Rand mit dabei sind.
Michael, ich vermute, der Koalitionsvertrag ist im Haus nicht nur bekannt, sondern auch ausgewertet worden. Seht ihr in dem Koalitionsvertrag die Weichen für eine solche Entwicklung gestellt? Sind da die richtigen Akzente gesetzt? Sind vielleicht auch falsche Akzente gesetzt?
Nun, ich möchte zunächst das Richtige, Wichtige und Gute betonen. Die neue Bundesregierung tritt an, sich diesen Herausforderungen, den außenpolitischen Herausforderungen zu stellen, aber auch im Inland den Standort, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu verbessern. Dafür gibt es im Koalitionsvertrag Anzeichen. Man hätte sich an der einen oder anderen Stelle immer viel mehr wünschen können. Das muss am Ende des Tages aber auch finanziert werden. Und es muss letztlich auch ja in das Konzept beider Parteien passen, die letztlich diese neue Regierung bilden. Ich denke, wir lassen die jetzt erstmal starten und lassen sie loslegen und sich an ihren eigenen Zielen prüfen lassen.
Das heißt, wir gehen durchaus mit einem optimistischen Blick in die nächsten Monate, Jahre und ungeachtet dessen, welche Herausforderungen uns vielleicht von außen noch erwarten, die wir jetzt noch gar nicht sehen.
Ach, ich denke, es ist uns nicht geholfen, wenn wir uns nur mit dem Negativen beschäftigen. Wir treten jetzt mit einer neuen Regierung an, geben wir denen die Chance, das hier auch positiv zu gestalten. Negative Nachrichten werden uns auch in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren genug um die Ohren fliegen. Und wir sollten uns davon nicht lähmen lassen. Das ist das Schlechteste und Schlimmste, was uns passieren kann. Also, Blick nach vorne.
Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, ja.
Das ist auch ein gutes Schlusswort. Herr Grümling, Herr Quadmann, das war jetzt zwar keine gute Laune-Folge der Lauschwerkstatt unbedingt, aber mit einem doch ja durchaus leicht positiven Blick in die Zukunft. Und eins ist zumindest sicher, das Handwerk und das Tischlerhandwerk haben in den vergangenen, man muss ja sagen, Jahrhunderten schon zahlreiche Herausforderungen und schwierige Situationen durchlebt und überstanden. Und von daher können wir uns auch jetzt auf jeden Fall auf den Einfallsreichtum und die Einsatzbereitschaft der Betriebe verlassen. Ihnen beiden auf jeden Fall vielen Dank für den Blick ja auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und ein bisschen die Einordnung und was das auch fürs Handwerk bedeutet.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Wer Fragen hat, Kritik loswerden möchte oder Themenvorschläge für zukünftige Folgen hat, schreibt am besten einfach eine Mail an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.